Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Ja, wir schreiben das Tax Update November. Die ersten Weihnachtsmärkte werden langsam aufgebaut. Das haben wir vorhin auf einem Blick vom Balkon auf das Skyline Plaza gesehen. Die sind fast schon bereit zum Schlittschuhfahren und zum Eisstockschießen. Und ja, ein paar aufgewärmte Themen haben wir auch mitgebracht. Und Gott sei Dank bin ich heute nicht allein. Wir haben eine sehr, sehr gute Truppe zusammen. Sehr Testosteron gesteuert. Wir sind in einer Vierertruppe, alles Männer. Und als erstes begrüßen darf ich den Markus Gommeluch, Steuerberater und Fachberater Internationales Steuerrecht aus München angereist. Grüß dich, Markus.
Vielen Dank, Philipp, und natürlich danke für die Einladung nach Frankfurt. Ja, immer schön, die Stadt zu besuchen.
Sehr gerne, sehr gerne. War ja schon ein bisschen länger her bei dir das letzte Mal. Umso schöner, dass du es wieder geschafft hast.
Richtig.
Genau, dann der Nächste, der auch aus München angereist ist, fast schon ein Allstar, zum dritten Mal dabei, unser Steuerexperte aus München, Fabian Schleifer. Grüß dich, Fabi.
Moin Philipp, danke, dass ich dabei sein darf, macht immer Spaß.
Schön, dass du dabei bist und die Runde komplettiert oder das Quartett komplettiert unser Steuerexperte aus Frankfurt, Steuerberater, Umsatzsteuerexperte Alexander Seidel. Grüß dich, Alex.
Servus, Philipp.
Ja, auch schön, dass du dabei bist. Dann starten wir direkt in Medias Res, fangen standesgemäß mit der Steuerpolitik an. Das ist ein bisschen was passiert. Letzte Folge hatte ja der Sonan uns das Arbeitsmarktstärkungsgesetz vorgestellt. Da wollten wir Ihnen nur kurz eine Änderung mitteilen. Und zwar damals bei dem geleakten Entwurf war noch in Frage, ob denn diese steuerfreie Aktivrente von 2000 Euro im Monat dann mit Progressionsvorbehalt besteuert werden soll oder eben nicht. Und ja, da können sich alle Aktivrentner jetzt freuen, die das in Anspruch nehmen wollen, weil der Progressionsvorbehalt soll wegfallen. Das Aktivrentengesetz ist auch schon beschlossen worden am 15.10. Da wurde der Entwurf am 9.10. tatsächlich an die Verbände geschickt mit Frist zur Stellungnahme bis zum 10.10. Also man hatte nicht so viel Zeit, aber ich glaube, Widerworte gab es da auch nicht viele. Und ja, da an dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, das ist vielleicht ganz interessant für alle, die da ja zu überlegen, hier die Aktivrente in Anspruch zu nehmen. Es gibt ein FAQ vom BMF. Wir haben uns das mal im Detail angeschaut. Man kann es eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Also es gibt drei Fragen. Was ist das mit der Aktivrente? Muss man denn Steuer zahlen und warum wird das überhaupt gemacht? Also was ist das? 2000 Euro steuerfrei pro Monat, wenn man denn das gesetzliche Rentenalter erreicht hat? Das wäre die Antwort auf die erste Frage. Die zweite, muss man denn Steuer zahlen? Nein, also Progressionsvorbehalt, wie gesagt, ist jetzt weggefallen, das ist ganz erfreulich. Die Sozialversicherungspflicht besteht weiterhin, das heißt, das ist das einzige Manko hier. Und drittens, warum macht man den ganzen Spaß? Ja, im Endeffekt braucht man Fachkräfte und man möchte natürlich dann auch ein paar Sozialversicherungsbeiträge dann reinholen, um entsprechend die Kassen dann zu entlasten. Genau, nach zwei Jahren soll dann auch eine Evaluierung stattfinden, ob sich das ganze Prozedere denn gelohnt hat. Aber ab 01.01.2026 können sich dann alle Aktivrentner auf dieses Gesetz freuen. Insofern bereiten Sie sich darauf vor, sprechen Sie entsprechend mit Ihrem Arbeitgeber, dass das dann auch ab 01.01.2026 umgesetzt werden kann. Ja, so viel zum Aktivrentengesetz. Dann gehen wir schon zum Steueränderungsgesetz 2025. Da gibt es nämlich eine Neuigkeit, eine Stellungnahme des Bundesrates. Und das hat uns der Fabian zusammengefasst.
Genau, das föderale Organ des Bundesrats hat da ausführlich Stellung bezogen am 17. Oktober. Die Regierung ist ja sehr aktiv und hat eine ganze Salve an Gesetzesformen über den Sommer vorgelegt. So auch eben das erwähnte Steueränderungsgesetz 2025. Kurz als Einordnung, die größten Punkte darin sind sicherlich die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Speisen auf 7% und die Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent. Kurz als staatsrechtliche Einordnung nach Artikel 106 Grundgesetz stehen davon den Ländern und den Gemeinden natürlich so rund die Hälfte der Einnahme aus diesen Steuerarten der Umsatzsteuer und Einkommensteuer zu. Deswegen haben die sich über den Bundesrat dann auch beschwert und haben Mindereinnahmen in Höhe von geschätzten 11 Milliarden auf Ebene der Länder und der Gemeinden von 1,4 Milliarden beklagt und gefordert, dass hier natürlich eine Kompensation welcher Art und Höhe auch immer erfolgen müsse. Was noch ganz interessant war, im Zuge dieser Stellungnahme hat der Bundesrat auch angeregt, in das Steueränderungsgesetz einen Passus aufzunehmen, der das verpflichtende Anbieten von digitalen Zahlungsoptionen für Restaurants vorsehen würde, um höhere Steuerehrlichkeit zu erreichen und Schwarzgeld und unversteuerte Einkünfte zu minimieren, die ja häufig mit Bargeld einhergehen. Also ganz interessanter Vorstoß aus ganz anderer Richtung nochmal.
Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Ich glaube, da lässt sich noch relativ viel Potenzial heben. Wir waren ja auch auf dem IFA-Event. Der Achim Bross hatte ja mal tituliert, dass das ungefähr 800 Milliarden Euro weltweit ausmacht, ja, mit den Schwarzeinnahmen, die da nicht abgegriffen werden. Von daher, so eine Maßnahme kann natürlich dazu führen, dass auf der anderen Seite vielleicht die eine oder andere Steuererhöhung dann nicht unbedingt notwendig wird.
Ich glaube, Griechenland und Italien fahren damit mittlerweile ganz gut. Die haben diese Pflicht eingeführt für Märkte, Restaurants, ja. Friseure etc.,
ja. Ja gut, da war ja auch, sag ich mal, in der Vergangenheit immer viel falsch gelaufen und schön, dass zumindest da Erfolg, sag ich mal, erzielt wurde und dass sich der deutsche Staat hier ein Stück weit auch ein paar Sachen abguckt. Genau, dann gehen wir zur nächsten Stellungnahme. Da haben wir noch die Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes. Das ist ein sehr, sehr schönes Gesetz mit dem Namen eines Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen. Und das hat uns der Markus zusammengefasst.
Ja, vielen Dank. Ich hätte natürlich gehofft, ich hätte ein leichteres Thema mitgebracht nach Frankfurt, aber ging diesmal leider nicht. Ja, man kann sagen, beim Mindeststeueranpassungsgesetz, dass sich die internationale Steuerlandschaft nach wie vor im Umbruch befindet und Deutschland ist inmitten einer der größten Reformen der letzten Jahrzehnte im Hinblick auf Steuern. Es gibt jetzt einen Regierungsentwurf zu diesem Mindeststeueranpassungsgesetz vom 3.9.2025. Hintergrund ist, dass Deutschland Ende 2023 festgelegt hat, dass eine globale effektive Mindestbesteuerung eingeführt wird. Und dieses Mindeststeueranpassungsgesetz gilt ab 2024 und hält, wenn man kurz gesagt, einfach zusätzliche Begleitmaßnahmen. Ziel ist es, dass OECD-Verwaltungsleitlinien umgesetzt werden. Das ist Ziel dieses ganzen Gesetzes. Welche Neuerungen beinhaltet dieses Mindeststeueranpassungsgesetz unter anderem? Zunächst einmal eine Klarstellung, und zwar, dass Steuern aus Vorjahre, also vor dem Übergangsjahr, bei der Vollberechnung der globalen Mindeststeuer nicht berücksichtigt werden. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Allerdings gilt es nicht, wenn ich den Steuersatz auf Basis eines des sogenannten CB, also Country-by-Country-Reporting Safe Harbors, benutze oder berechne. Dieser Safe Harbor ist letztendlich nichts anderes als eine Art Vereinfachungsregelung, die Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch nehmen können, um halt einfach von dieser vollständigen Anwendung der globalen Mindestbesteuerung, auch bekannt unter Pillar 2, befreit zu werden. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings muss man an dieser Stelle aufpassen, weil diese Vereinfachung kann zu Verzerrung bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes führen, wenn man so will. Und zwar liegt das daran, es ist ja ein Bruch, den ich da berechne, ist also ein Verhältnis, und die Vorsteuern aus den Vorjahren, die werden zwar nicht im Zähler berücksichtigt, aber im Nenner, weil sie sich auf den Gewinn auswirken. Und dadurch kann es sein, dass ich meinen effektiven Steuersatz verzerre, was wiederum dazu führen kann, dass ich vielleicht unter bestimmte Pillar 2 Regularien falle. Also es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Was ist noch weiter vorgesehen? Es ist ein Wahlrecht vorgesehen, was für 5 Jahre gilt. Und zwar kann ich auch auf die Zurechnung bestimmter grenzüberschreitender latenter Steuern verzichten, zum Beispiel im Zusammenhang mit Betriebsstätten, ist auch zu begrüßen. Und vor allem enthält dieser Regierungsentwurf auch detaillierte Vorgaben zum Informationsaustausch mit anderen Ländern, wie das Ganze geregelt ist. Und letztendlich wird zum Glück die Lizenzschranke ab dem Veranlagungszeitraum 2025 abgeschafft. Weil man einfach gesagt hat, es gibt mittlerweile so viele andere Regularien, dass man die dann eigentlich nicht mehr braucht. Als Fazit kann man sagen, dass einige Stimmen der Wirtschaft schon erhört wurden und auch umgesetzt wurden vom Gesetzgeber oder umgesetzt werden sollen. Allerdings führt es auch zu administrativem Mehraufwand und dieser ganze Aufwand wird tendenziell steigen. Das heißt, es wird leider Gottes noch ein bisschen komplexer, was man vielleicht bei Pillar 2 zunächst einmal nicht gedacht hat, dass man das noch steigern kann. Aber auch damit ist die Reise eigentlich nicht zu Ende im internationalen Steuerrecht. Und zwar gibt es nach wie vor weitere Überlegungen auch auf Ebene der OECD, die halt beinhalten, ob man permanente Safe Harbor einführen möchte. Also sprich, dass Unternehmen dauerhaft von dieser Vollanwendung befreit werden können. Und auch ein sogenanntes Side-by-Side-System, weil wir ja vermutlich in den Nachrichten alle mitbekommen haben, dass die USA Pillar 2 erstmal nicht einführen werden.
Ich glaube, Bayern, Hessen und NRW setzen sich da stark für ein, dass es eine Aussetzung des Mindeststeuergesetzes gibt.
Ja, genau. Aber Die Frage ist, ob man sich gegenüber den anderen Bundesländern durchsetzen kann.
Und der EU-Richtlinie, die ja zu befolgen ist zunächst.
Richtig,
einmal,
genau. Ne? Also es bleibt spannend. Ne? Also die Reise, wie gesagt, ist noch lange nicht zu Ende.
Und wenn ich da mal an die IFA-Veranstaltung zurückdenke, Philipp, die du erwähnt hast, der Achim Pross schien jetzt nicht so, als ob er von einem baldigen Aussetzen der ganzen Geschichte ausgehen würde. Also die gehen volle Kraft voraus.
Ja, er hat das Lachen zur Kenntnis genommen. Ich denke, es ist viel in Bewegung, wie der Markus das gesagt hat, aber ich glaube, irgendjemand hat das auch mal gesagt, dass eine EU-Richtlinie zurückgenommen wurde in den letzten 20 Jahren. Gab es, glaube ich, ein oder zweimal. Und das ist halt ein Projekt, da haben so viele Leute so viel Zeit investiert. Das wäre schon ein Eingeständnis, das wäre, also wäre zu begrüßen natürlich aus Sicht der Unternehmen. Aber Hut ab, wenn da einer mal vortritt und sagt, wir nehmen das Ding komplett zurück. Danke, Markus. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben noch ein paar Informationen zur Forschungszulage mitgebracht. Und zwar gab es da jetzt einen Entwurf eines geänderten BMF-Schreibens vom 22.10. Da habe ich jetzt im Endeffekt nur mal ein paar Punkte zusammengefasst. Also wesentliche Punkte, die hier, sag ich mal, aufgenommen wurden. Ich bin ja ein Riesenfan von BMF-Schreiben, wenn die geändert wurden, dass es in Fettschrift dann gezeigt wird, was sich ändert. Das ist hier der Fall. Von daher schauen Sie gerne mal rein. Da kann sich jeder relativ schnell einen Überblick verschaffen. Und zwar gibt es hier die neuen Betragsgrenzen und Förderhöhen, die entsprechend aufgenommen wurden. Es gibt ein paar Abgrenzungen bei den F&E-Vorhaben. Also was fällt rein, was fällt nicht rein. Und es sind auch ein paar Beispiele aufgenommen worden. Wir haben ein paar Ausführungen zur Herabsetzung der Vorauszahlung, wenn jetzt, sag ich mal, so ein Förderantrag gestellt wurde und genehmigt wurde. Die ertragsteuerliche Behandlung der Forschungszulage etc. Welche Aufwendungen fallen rein, welche Aufwendungen fallen nicht rein etc. Also das ist ein sehr schönes Schreiben, sag ich mal. Das gibt einem einen schönen Leitfaden. Man kann sich da gut orientieren und wie gesagt, durch die Fettschrift kann man sehr gut erkennen, was sich geändert hat. Und bei einem kurzen Blick in das Schreiben sieht man auch entsprechend, wo es neue Potenziale gibt. Genau. Bevor wir dann den steuerpolitischen Teil beenden, dann noch ein kurzer Hinweis. Wir sind ja wieder mittlerweile im Oktober oder November angekommen. Das heißt, standesgemäß gibt es das Update der EU-Blacklist. Da nur kurz der Hinweis. Also bei den Blacklist-Staaten hat sich nichts geändert. Da ist nach wie vor, glaube ich, mit der Russischen Föderation das prominenteste Mitglied immer noch vertreten. Allerdings auf der Greylist hat sich ein bisschen was getan. Vietnam ist rausgefallen. Die Türkei ist immer noch drauf. Das müssen wir weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Wäre natürlich ein Riesending, wenn die Türkei irgendwann mal auf die Blacklist genommen wird. Das hoffen wir natürlich nicht, weil das würde natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen mit sich ziehen. Aber da auf jeden Fall das weiter beobachten. Und wenn das nächste Update im Februar, März dann kommt, dann sind wir auch wieder am Start. Genau, dann haben wir den steuerpolitischen Teil abgeschlossen. Jetzt haben wir noch eine Knallernachricht, die uns der Alex mitgebracht hat. Und zwar geht es hier um ein BMF-Schreiben, beziehungsweise es geht nicht mehr um ein BMF-Schreiben, weil da wurde was zurückgezogen, Alex.
Ja, das ist richtig. Ob das jetzt eine Knallernachricht ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es sowas historisch schon mal gegeben haben könnte. Aber ansonsten, ich interessiere mich weniger für BMF-Schreiben, die dann ja im Grunde auch am selben Tag dann wieder zurückgezogen werden, sondern eben für BMF-Schreiben, die dann auch länger Geltung genießen. Und letztlich eine Woche später hat das Bundesfinanzministerium aber dann auch zu dem betreffenden Thema der Bildungsleistung auch ein neues Schreiben veröffentlicht. Heißt also, BMF-Schreiben zurückgezogen und eine Woche später veröffentlicht. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ab wann gilt denn das jetzt geltende BMF-Schreiben, dann teile ich Ihnen da gerne mit, ab Umsetzen ab 01.01.2025. Aber Sie können sich auf die alte Fassung bis Ende 2027 berufen. Das heißt, das Bundesfinanzministerium räumt Ihnen da Zeit ein, sich auf das neue Schreiben vorzubereiten.
Perfekt. Besten Dank für den kleinen Einschub. Also mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass mein BMF-Schreiben in der Art zurückgenommen wurde. Aber wie gesagt, wenn es jetzt wieder veröffentlicht wurde, umso besser. Dann hat man da zumindest wieder Rechtsklarheit und weiß auch genau, was anzuwenden ist und ab welchem Zeitpunkt. Ja, dann gehen wir zum Fabian. Der hat uns noch eine kleine Anfrage der Bundesregierung mitgebracht und hier geht's um Cum-Cum.
Genau, es war eine Anfrage einiger Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Bundesregierung am 9. Oktober dieses Jahres dann beantwortet hat. Nochmal kurz zur Einordnung, Cum-Ex war das Thema, dass man Aktien leer verkauft über den Dividendenstichtag hinweg und im Endeffekt zwei Personen dann die Steuerbescheinigung über die Kapitalertragssteuer halten und sich die dann gegebenenfalls erstatten lassen können. Bei Cum-Cum geht es darum, dass ein Steuerausländer, der deutsche Aktien hält, diese Aktien vorübergehend über diesen Dividendentag an eine unbeschränkt steuerpflichtige Person im Inland überträgt. Und die unbeschränkt steuerpflichtige inländische Person kann sich dann nach 36 ESTG gegebenenfalls diese Steuer anrechnen lassen oder erstatten lassen. Diese zu Unrecht erstattete Steuer wird dann aufgeteilt mit dem Steuerausländer, der diesen Vorteil ja eigentlich nicht gehabt hätte. Das Ganze hat zu rund 28 Milliarden Euro geschätztem Schaden geführt. Das ist eine Studie von Professor Spengel von der Uni Mannheim aus 2021. Also nicht ganz unbeträchtlich, wenn man sich gerade auch mal die Geldsorgen im Bundeshaushalt anschaut, könnte das ein oder andere Loch dann doch stopfen. Seit 2016 gibt es jetzt so eine Mindesthaltedauer nach 36a ESTG, dass man 45 Tage vor und nach dem Dividendenstichtag die Aktien gehalten haben muss, um dem Ganzen halt vorzubeugen. Dann gab es 2016 auch ein BMF-Schreiben, 2021 nochmal. Und die Fraktion der Grünen hat eben angefragt, wie denn da der aktuelle Status ist, weil das Ganze halt jetzt auch gerade im Hinblick auf Verjährungsfristen da ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Die Bundesregierung hat dann mehr oder weniger ausweichend geantwortet, haben gesagt, dass mehrere Untergruppen sich mit dem Fall befassen, dass derzeit durch die Finanzverwaltung Verfahren oder Verdachtsfälle mit einem potenziellen Schadenshöhe von 7,3 Milliarden Euro bearbeitet werden, dass also Dinge in Bearbeitung sind. Aber so wirklich konkret darauf eingehen konnten sie nicht, haben auf das BMF-Schreiben vom 9. Juli 2021 verwiesen, was vor allem auf den Punkt des wirtschaftlichen Eigentums eingeht. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt nach 39 AO, wer jetzt hier der wirtschaftliche Eigentümer ist, wer dann demnach auch den gegebenenfalls Erstattungsanspruch zusteht. Also leider ein bisschen unschön zu sehen, dass da gute potenzielle Steuertaler durch die Hände des Finanzministers hier gleiten. Man kann wirklich nur hoffen, Lars Klingbeil hat das vor ein paar Wochen nochmal angekündigt, dass er hinter Cum-Cum mehr Herr sein will, dass diesen Worten auch noch Taten folgen, weil diese Antwort auf die Kleine Anfrage klingen zunächst nicht danach.
Dann lassen wir uns da mal weiterhin überraschen, wie du es gesagt hast. Ich glaube, das ein oder andere Loch könnte man damit stopfen und entsprechend auch diese ganze Diskussion um Steuererhöhung, ja oder nein, eventuell auch an der einen oder anderen Stelle damit klären. Ja, es bleibt zu hoffen, dass da zumindest der ein oder andere Euro wieder zurückgeholt wird. Ja, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Hoffnung ist hier relativ klein in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, würde ich sagen. Genau, dann hat der Alex uns noch ein Thema mitgebracht, bevor wir dann mit der Grunderwerbsteuer starten. Und zwar geht das auch in Richtung Digitalisierung. Wir haben ja letztes Mal das DIVA 2-Programm, sag ich mal, vorgestellt mit den digitalen Bescheiden ab 01.01.2026, mit dem Ersatz jetzt durch die Widerspruchslösung, wenn man denn noch seine Papierbescheide haben möchte. Und Rheinland-Pfalz geht hier tatsächlich noch einen Schritt weiter und da hast du eine Info mitgebracht, Alex.
Genau, die relativ praxisrelevant ist für Steuerpflichtige, die über das Elster-Portal ihre Steuererklärungen einreichen. Denn vormals konnten über das Elster-Portal nur Steuerbescheide bekannt gegeben werden. Nun eben auch andere Mitteilungen, also zum Beispiel Rückfragen oder Antworten des Finanzamts. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie zum einen eben über ein Elster-Benutzerkonto verfügen und dann darüber hinaus auch der elektronischen Kommunikation ausdrücklich über Elster zugestimmt haben. Letztlich probieren die Finanzämter in Rheinland-Pfalz eben diese digitale Form der Nachrichten aus und werden das flächendeckend in Rheinland-Pfalz dann im Laufe des Novembers umsetzen.
Ja, besten Dank. Auch wieder ein guter Schritt in Richtung Digitalisierung. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt alles umgesetzt wird. Wir haben ja auch ein paar Mandanten aus Rheinland-Pfalz, von daher, das werden wir auch mitkriegen. Und da können wir dann auch im Jahresanfang dann mal einen kleinen Erfahrungsbericht dann mitbringen, wie gut das denn funktioniert. Ja, bevor wir mit der Grunderwerbsteuer starten, würde ich einen kleinen Pauseneinblender einspielen und dann hören wir uns gleich mit dem Markus und der Grunderwerbsteuer zurück.
Der BFH hat mit einem weiteren Beschluss vom 16.09.2025, der Anfang Oktober 2025 veröffentlicht wurde, erneut Bewegung in die Diskussion gebracht, ob eine doppelte Grunderwerbsteuer ausgelöst wird, wenn bei einer grundbesitzenden Gesellschaft ein Gesellschafterwechsel stattfindet. Dieses Phänomen tritt eigentlich immer dann auf, wenn das sogenannte Signing, also die Begründung der Übertragung, und das Closing, also der Übergang der Anteile, zeitlich auseinanderfallen, was in der Praxis regelmäßig vorkommt. Und im Regelfall auch zu Meinungsverschiedenheiten oder Streit mit der Finanzverwaltung führt. Der BFH hat in diesem Beschluss bestätigt, dass die Grunderwerbsteuer nach dem Closing festgesetzt werden darf, wenn Signing und Closing auseinanderfallen. Das ist also rechtens. Und auch wenn es vielleicht rechtliche Zweifel daran gibt, ob neben der Grunderwerbsteuer für das Closing auch eine Grunderwerbsteuer für das Signing festgesetzt werden darf, so rechtfertigt dies keine Aussetzung der Vollziehung aus Sicht des BfHs. Das ist wirklich das Neue an diesem Beschluss. Er hat aber auch nochmal bekräftigt, dass es ein klares Vorrangsverhältnis gibt. Also wenn ich eine Grunderwerbsteuer habe, die nach dem sogenannten Closing dann festgesetzt wird, geht das immer der Grunderwerbsteuer nach dem Signing vor. Allerdings sagt die Finanzverwaltung derzeit noch, dass dieser Vorrang nur besteht, wenn die Tatbestände gleichzeitig erfüllt sind. Was in der Praxis zwar vorkommen kann, aber relativ selten vorkommt, weil einfach da immer ein Zeitraum dazwischen liegt. Und aus Sicht der Finanzverwaltung ist es so, dass, wenn die Tatbestände zeitlich auseinanderfallen, eine Korrektur der Grunderwerbsteuer, also gegen diese doppelte Grunderwerbsteuer, die man ja vor allem vermeiden möchte, nur dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 4a und 5 Grunderwerbsteuer erfüllt sind. Das ist nichts anderes, als dass ich nur eine Frist von 2 Wochen habe, die Sachverhalte gegenüber der Finanzverwaltung anzuzeigen. Und wenn ich diese Frist nicht einhalte, dann würde die Finanzverwaltung sagen, kannst du diese Regelung nicht in Anspruch nehmen und man müsste im schlimmsten Fall doppelte Grunderwerbsteuer zahlen. Und dieses Thema ist nicht nur beim Signing und Closing relevant, sondern das kann auch relevant sein, wenn ich zum Beispiel eine Transaktion, die Grunderwerbsteuer ausgelöst hat, wenn ich die rückabwickle, aus welchen Gründen auch immer, dann kriege ich im Regelfall die Grunderwerbsteuer ersetzt, allerdings auch nur dann, wenn ich innerhalb von 2 Wochen es angezeigt habe gegenüber der Finanzverwaltung. Also diese 2-Wochen-Frist in der Praxis ist enorm wichtig und die muss man unbedingt im Auge behalten. Und letztendlich ist es so, was kann man von diesem weiteren Beschluss mitnehmen? Der ergänzt quasi einen Beschluss aus Juli 25, den wir schon in einem der letzten Podcasts hier vorgestellt haben. Man kann, glaube ich, ganz gut sehen, dass das BfH sich da schon positioniert und erhebliche Rechtszweifel daran hat, ob diese doppelte Grunderwerbsteuer, die festgesetzt werden kann durch die Finanzverwaltung bei Signing und Closing, wenn ich mich nicht an die Spielregeln halte, ob das wirklich rechtens ist, weil der BfH hat ganz klar gesagt, dass diese Regelung in dem § 16 nicht einfach den materiellen Vorrang der Tatbestände aushebeln kann. Also man kann das nicht einfach dadurch ungeschehen machen. Und letztendlich einfach ein Praxistipp von uns: Sollten Sie feststellen, dass Sie die Frist von 2 Wochen nicht einhalten können, einfach an eine Fristverlängerung denken.
Ja, den Praxistipp, den nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Vielen Dank für die Einordnung. Das bleibt spannend. Das wird uns auch noch eine Zeit lang verfolgen. Und wir warten natürlich dann auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil ab, ob es denn dann endlich auch irgendwo rechtliche Klarheit gibt. Aber ja, da erwarten wir frühestens nächstes Jahr, vielleicht sogar spätestens dann 2027 oder frühestens dann entsprechend die Entscheidung. Genau, dann war's das mit dem Teil der Grunderwerbsteuer. Dann schwenken wir die Farbe auf Orange in die Umsatzsteuer. Alex, du hast uns da ein paar Punkte mitgebracht und da würde ich dir einfach mal den Staffelstab übergeben.
Ja, vielen Dank, Philipp. Die paar Punkte sind einmal ein BMF-Schreiben, ein finales BMF-Schreiben zur E-Rechnung und zum anderen ein EuGH-Urteil. Ich würde mit den E-Rechnungen anfangen, denn exakt ein Jahr nach Veröffentlichung des ersten BMF-Schreibens folgt nun das zweite finale BMF-Schreiben, welches das ursprüngliche Schreiben anpasst und ergänzt und teilweise auch vom kürzlich erlassenen Entwurf abweicht, über den wir im Podcast schon berichtet haben. Bevor ich ins Detail gehe, sei erwähnt, dass sich das neue Schreiben vor allem mit den technischen Anforderungen von E-Rechnungen befasst, die, sofern unzutreffend umgesetzt, eingangsseitig schlimmstenfalls zur Versagung des Vorsteuerabzugs führen und ausgangsseitig aufwendige Rechnungsberichtigungen verursachen können. Beides also Rechtsfolgen, die Sie tunlichst vermeiden sollten. Das Schreiben definiert dabei 3 Fehlerarten, die bei E-Rechnungen vorliegen können. Zum ersten Formatfehler, zweitens Geschäftsregelfehler und drittens inhaltliche Fehler. Bei Formatfehlern liegen Fehler in der Rechnungsdatei vor, also diese erfüllen nicht die technischen Vorgaben, also nicht einer der beiden zulässigen Syntaxen, also Universal Business Language oder Cross-Industry Invoice. Und sollten diese Formatfehler eben festgestellt werden, dann sprechen wir nicht mehr von einer elektronischen Rechnung, sondern eben von einer sonstigen Rechnung. Diese werden dann ganz einfach Papierrechnungen gleichgestellt. Dann Geschäftsregelfehler liegen vor, wenn die Rechnungsdatei gegen semantische Vorgaben verstößt, also rechnungsrelevante Informationen unzutreffend oder unvollständig erhält. Heißt vereinfacht ausgedrückt, dass in der Rechnungsdatei entweder Pflichtfelder nicht oder nur widersprüchlich ausgefüllt wurden. Also zum Beispiel, dass bei X-Rechnung das Pflichtfeld BT1 für eindeutige Rechnungsnummer nicht ausgefüllt worden ist oder beispielsweise der Steuerbetrag rechnerisch nicht mit dem Steuersatz übereinstimmt. Sollten von Geschäftsregelfehlern hingegen nur optional auszufüllende Felder betroffen sein, ist dies für den Vorsteuerabzug unbeachtlich. Dann zu guter Letzt die Inhaltsfehler. Letztlich sind es die altbekannten Fehler. Diese liegen eben vor, wenn gegen die umsatzsteuerlichen Pflichtangaben nach § 14 Absatz 4 und 14a USDG verstoßen werden. Und Inhaltsfehler, wie Sie das auch bei den klassischen Rechnungen bisher kennen, führen eben zu nicht ordnungsgemäßen Rechnungen und damit auch zu einer Versagung des Vorsteuerabzugs. Jetzt müssten Sie sich infolgedessen fragen, wie Sie solche Fehler vermeiden können. Und hier geht das Schreiben auf sogenannte Validierungsanwendungen ein, die Sie als Steuerpflichtigen dabei unterstützen sollen, E-Rechnungen sowohl bezüglich deren Rechnungsangaben als auch bezüglich der technischen Anforderungen zu überprüfen. Zugleich stellt aber auch das Schreiben klar, dass diese Validierungsanwendungen letztlich nur als Unterstützung dienen sollen und Sie als Unternehmer nicht von der Pflicht befreien, Rechnungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Ansonsten ein weiterer Hinweis, den ich für die Praxis sehr relevant finde, dass letztlich nicht mehr mit Verweisen auf unstrukturierte Dokumente verwiesen werden darf, sondern dass alle Pflichtangaben im strukturierten, also im maschinenlesbaren Teil enthalten sein sollen. Heißt einfach ausgedrückt, die Rechnungsangaben können nicht mit einem Verweis auf Dokumente, die beispielsweise in Papierform vorliegen, ergänzt werden. Was bezweckt das Bundesfinanzministerium damit? Ganz einfach, dass eine rein elektronische Verarbeitung in Zukunft sichergestellt werden soll. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann noch einen Praxistipp mitgeben. Zum Ersten nutzen Sie, das ist jetzt einfach gesagt, zuverlässige Validierungsanwendungen als Unterstützung, die Ihnen den Vorsteuerabzug sichern und darüber hinaus aufwendige Rechnungsberichtigungen vermeiden. Und achten Sie zudem darauf, dass Sie die Rechnungsangaben im strukturierten Teil mit aufnehmen und nicht mit Verweisen arbeiten, die auf Papier oder in Papierform ausgestellten Dokumenten enthalten sind.
Klingt komplex, aber Digitalisierung mit der Brechstange hat vielleicht auch was Gutes an der
Seite. Ja, am Ende muss man sich eben zwingend jetzt mit den technischen Voraussetzungen befassen. Und da kommt man um Begriffe wie semantische Vorgaben oder verschiedenen Syntaxen eben nicht umhin. Aber am Ende soll die Fehleranfälligkeit damit verringert werden. Und diesen Weg muss man dafür halt eben gehen.
Ja, und wenn es ums Geld geht und wie Fabian das gesagt hat, im Zweifel wird man dann dazu gezwungen. Und das ist eine gute Motivation, wenn es ums Geld geht. Dann sehen wir zumindest gute Fortschritte dann ab Anfang des Jahres, wenn das dann auch alles entsprechend durchgedrückt wird. Besten Dank, Alex, für den Praxistipp natürlich auch. Den nehmen wir gerne mit. Und dann hast du noch ein EuGH-Urteil mitgebracht. Da geht es um die In-App-Käufe. Was hat es damit auf sich?
Genau, der EuGH durfte hier Fragen zu Dienstleistungskommissionen beantworten, die das nationale Gericht, in dem Fall der deutsche BfH, dem EuGH vorgelegt hatte. Der EuGH musste dabei klären, wer bei In-App-Verkäufen als Leistender gilt, wo diese als ausgeführt gelten und ob im Sinne des 14c unrichtige Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Da der folgende Sachverhalt einen Zeitraum vor 2015 behandelte, musste der EuGH zudem noch klarstellen, ob der neue, in Anführungszeichen neue, der in 2015 eingeführte § 3 Absatz 11a auch rückwirkend anzuwenden ist oder nur für Fälle ab 2015 greift. Zum Sachverhalt. Der Sachverhalt gestaltete sich so, dass eine deutsche GmbH eine App entwickelte und diese dabei kostenlos über einen App Store, der von einem irischen Unternehmen betrieben wurde, an Privatpersonen veräußerte. Die Privatpersonen, also die User der App, konnten dann kostenpflichtig In-App-Käufe tätigen, in der die deutsche GmbH nebst deutscher Umsatzsteuer erst nach Abschluss des Kaufvertrags in der Bestellbestätigung auftauchten. Der EuGH entschied in dem Fall, dass der App Store im eigenen Namen auftrat und somit eine Dienstleistungskommission gegeben sei. Dabei begründete der EuGH seine Entscheidung nicht damit, dass § 3 Absatz 11a USDG, also die Fiktion einer Leistungskette bei zwischengeschalteten Portalen, Rückwirkung entfalte, sondern damit, dass die GmbH als App-Entwicklerin erst nach Abschluss des Kaufvertrags in der Bestellbestätigung zu erkennen war. Somit handelte der irische App Store aus Sicht des EuGH letztlich in eigenem Namen. Zudem, durch Ausweis der deutschen Umsatzsteuer in der Bestellbestätigung, war eben noch die Frage zu klären, ob hiermit unrichtig Umsatzsteuer im Sinne von 14c ausgewiesen war. Dies verneinte der EuGH ebenfalls und, Sie kennen das aus vergangenen Urteilen, nutzte eben die Chance, dann nochmal zu bekräftigen, dass, ja, wenn Umsatzsteuer an Privatpersonen ausgestellt wurden, eben mangels Gefährdung des Steueraufkommens kein § 14c greifen kann. Jetzt, was können Sie aus diesem EuGH-Urteil für die Praxis mitnehmen? Sollten Sie eben Apps über App-Stores verkaufen, was relativ üblich ist, vereinbaren Sie vorab, ob dies im Rahmen einer Dienstleistungskommission erfolgen soll oder ob der zwischengeschaltete App-Store, also sagen wir mal vereinfacht Zwischenhändler oder Kommissionär, im Sinne einer Agentur im Fremden statt im eigenen Namen gegenüber den Kunden aufzutreten hat. Insbesondere ist der § 3 Absatz 11a USDG hier zu beachten, weil der sehr strenge Anforderungen eben stellt, wenn solche Portale wie eben App Stores dazwischen geschaltet sind. Diese Vorschrift also vor allem im Auge behalten.
Das sollten Sie auf jeden Fall machen. Besten Dank für den Praxistipp, Alex. Genau, also im Endeffekt alles vorher klar regeln, das spart einem im Zweifel in der Betriebsprüfung dann viel Arbeit oder viel Diskussion. Insofern denken Sie dran und ja, wir packen die Information natürlich auch in die Shownotes. Schauen Sie sich das EuGH-Urteil gerne an, dann können Sie sich im Zweifelsfall für die Zukunft da viel Zeit und Arbeit sparen. Da sind wir zurück nach dem kurzen Pauseneinblender. Jetzt haben wir die Schenkungssteuer auf dem Plan und da hat uns der Markus ein schönes Thema mitgebracht. Und hier geht es um die Ehegatten-GbR und was das mit dem privaten Familienheim zu tun hat, das erklärt uns der Markus.
Ja, vielen Dank, Philipp. Das ist ein Urteil des BfHs vom 4.6.2025, was Ende Oktober 2025 veröffentlicht wurde. Und in diesem Urteil durfte sich der BfH mit der Frage befassen, ob die Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der Schenkungssteuer unterliegt. Wie sah der Fall aus? Zwei Eheleute waren zu je 50% an einer GbR beteiligt. Die Ehefrau war Alleineigentümerin eines mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks, welches die Eheleute zu eigenen Wohnzwecken, also als sogenanntes Familienheim, nutzten. Die Ehefrau übertrug unentgeltlich das Familienheim in das Gesellschaftsvermögen der GbR. Der Kläger gab ganz normal eine Schenkungssteuererklärung ab und beantragte die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Absatz 1 Nummer 4a Erbschaftssteuergesetz, was die normale Vorschrift für solche Sachverhalte ist. Das Finanzamt hingegen sah zwar auf der einen Seite den Kläger in Höhe des hälftigen Wertes des Familienheims als bereichert an, also hat anerkannt, dass da etwas zugewendet wurde, lehnte jedoch die Steuerbefreiung ab und setzte die Schenkungssteuer fest. Und zwar, weil das Finanzamt gesagt hat, die Übertragung auf eine GbR oder fällt nicht unter § 13 Absatz 1 Nummer 4 Erbschaftssteuergesetz, weil der da nicht einschlägig ist. Und diese Sichtweise hat zunächst das Finanzgericht München mit Urteil vom 21.06.2023 und nun auch der BfH widersprochen. Und zwar hat der BfH nochmal bekräftigt, dass für die Würdigung dieses Sachverhalts eine sogenannte eigenständige schenkungssteuerrechtliche Prüfung stattzufinden hat. Und die GbR, die nicht die GbR als Gesamtheit betrachtet, wenn man so sieht, sondern die Gesellschafter als Gesamthänder werden vermögensmäßig als bereichert angesehen. Das heißt, man löst sich da so ein bisschen vom Zivilrecht und geht so eine Art Sonderweg für die Schenkungssteuer. Wenn ich es rein zivilrechtlich sehen würde, würde natürlich die GbR durch diese unentgeltliche Übertragung als eigenständige Rechtsträgerin als bereichert gelten. Und das ist ein wichtiges Urteil. Das war eine lange Zeit ungeklärte Rechtsfrage, die nun höchstrichterlich entschieden worden ist. Weil es ist halt so, wenn man Eheleute hat, die haben eigentlich nicht so viele Steuerbefreiungsvorschriften bei der Erbschaft und Schenkungssteuer, die sie nutzen können. Es gibt einmal einen Freibetrag von 500.000 und dann gibt es eine Befreiung für das sogenannte Familienheim. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Und deswegen ist diese Entscheidung vom BFH, diese Klarstellung ganz klar zu begrüßen, weil man einfach gesagt hat, okay, wenn dieses Familienheim in eine GbR eingebracht wird und es wird dann geschenkt, gilt halt diese Befreiung für das Familienheim auch. Das heißt, man hätte die Befreiung für das Familienheim und hätte zusätzlich nochmal diesen Freibetrag von 500.000 Euro.
Heißt, wenn ich dann zukünftig GbR-Anteile vererbe, verschenke, wie auch immer, übertrage, kann man sich vermutlich auf dieses Urteil berufen und eben diese Äquivalenz der Stellung als Gesamthänder oder der direkten Eigentümerstellung verweisen, oder?
Genau, also wenn in der GbR das Familienheim eingebracht wurde.
Ja, oder andere Vermögensgegenstände, Wirtschaftsgüter, die dann halt übergehen und unter Anwendung des Freibetrags.
Unter des Freibetrags, ja. Genau. Ja. Richtig, genau. Deswegen ist dieses Urteil sehr zu begrüßen.
Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Ja, es gab auch noch einen Einschub. Also grundsätzlich gilt das ja dann, also es war ja ein alter Fall oder altes Recht, was hier entschieden wurde, aber man kann das natürlich auch auf das Recht nach MOPEC übertragen. Da gibt es ja auch den 2a Erbschaftssteuergesetz. Das hatte ich mir im Vorfeld nochmal reingelesen. Und das ist insoweit auch ganz schön, weil es halt auch für die Zukunft dann gilt, was du jetzt gerade gesagt hast. Und das stärkt natürlich die Ehegemeinschaft, was wir natürlich gerne mitnehmen und auch so begrüßen. Ja, dann schließen wir die Schenkungssteuer. Dann habe ich noch einen kurzen Einschnitt. Ich wollte eben noch sagen, mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir noch einen neuen Mitarbeiter herbei, aber der Alex sitzt hier und ich würde dich natürlich ungern verlieren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Stellen ausgeschrieben in Frankfurt. Brauchst nicht so erschreckt gucken.
Nee, fahre fort, Philipp.
Keine Angst, wir wollen nur eine kleine Stellenanzeige, also Werbung in eigenem Namen. Wir wollen natürlich in Frankfurt unseren Standort erweitern und weiter wachsen. Und auch der Mitarbeiter bzw. der rechte Platz vom Alex ist dann auch frei. Der wünscht sich auch einen neuen Mitarbeiter.
Vor Kopf des Tisches quasi.
Ja, vor dem Kopf des Tisches, genau, da wäre noch ein Platz frei. Also wenn Sie Steuerfachangestellter, Steuerberater oder aktuell Finanzbeamter sind und mit dem Gedanken spielen, das Unternehmen zu wechseln, insbesondere jetzt nach der Steuerberaterprüfung, bewerben Sie sich gerne bei uns unter durchstarten@bbsz.de oder gehen Sie bei uns auf die Homepage, da sind auch die Stellen ausgeschrieben. Insofern, wir würden uns über Bewerbung freuen. Genau. Dann machen wir weiter. Fabian, du hast noch ein schönes Thema mitgebracht und da würde ich dir, wie eben dem Alex, jetzt auch dir den Staffelstab direkt übergeben.
Genau, der BFH, 12. August dieses Jahres, 24/24, 9. Senat. Geht es um die Frage, was bedeutet das Wort neu? Wird tatsächlich schon philosophisch. Viele kennen die Sonderabschreibungsnorm des 7b StG. Für die, die es nicht kennen, da geht es darum, dass wenn man zusätzlichen Mietwohnraum schafft, neue Wohnung baut, dass man dann für 4 Jahre jährlich 5% der Anschaffungs- und Herstellungskosten zusätzlich nochmal als AFA steuerlich absetzen darf. Und da ging es jetzt darum, was bedeutet denn neu? War ein Objekt, was abgerissen wurde und anstelle des alten Objekts wurden dann eben neue Mietwohnungen gebaut und dann sollte diese Sonderabschreibung in Anspruch genommen werden. Das Finanzamt sagte dann, nein, die Wohnungen seien ja nicht neu, aber faktisch sind sie ja neu, sie wurden ja neu gebaut. Und dem hat sich der, also Finanzamtsmeinung hat sich der BFH angeschlossen und hat gesagt, ja, es muss schon ein zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Also die Wohnungen müssen nicht nur neu sein, sondern es müssen mehr als vorher sein. Es richtet sich dann nach 181 Bewertungsgesetz, was dann als Wohnung gilt. Jetzt kann man nämlich dann sagen, okay, wenn ich jetzt bei zeitlich naheliegendem Abriss und einem Neubau baue ich dann einfach eine Wohnung mehr. Könnte man jetzt mal als Ratschlag mitgeben, wenn Sie so etwas vorhaben, also einen Abriss und zeitlich direkt anschließend einen Neubau, bauen Sie einfach eine weitere Wohnung, die dann vermutlich oder sämtliche Wohnungen dann kleiner ausfallen. Denn natürlich gibt es dazwischen so eine gewisse Karenzfrist. Man kann ja jetzt nicht sagen, man reißt auf einem Grundstück ein Gebäude ab und dann darf hier nie wieder neu gebaut werden und für diesen Neubau kann dann nie wieder 7b Sonderabschreibung in Anspruch genommen werden. Also der Steuerpflichtige kann schon nachvollziehbar darlegen, dass er zum Zeitpunkt des Abrisses irgendwie den Plan des Neubaus noch nicht hatte. Das ist natürlich alles recht schwammig und dann im Einzelfall immer mit Streitigkeiten mit dem Finanzamt verbunden. Wie lange ist denn das Brachliegen erforderlich, dass dann der Neubau danach als wirklich neu und zusätzlich gilt, etc. pp. Wie gesagt, wenn Sie Abriss und Neubau zusammenplanen, beim Mietwohnungsneubau daran denken, nicht die gleiche Anzahl an Wohnungen nach 181 Bewertungsgesetz zu bauen, damit Sie in den Genuss von 7b kommen.
Heißt also, die zusätzliche AFA erstreckt sich dann auf alle Wohnungen, auch wenn nur eine Wohnung zusätzlich gebaut worden ist.
Genau, also wenn das Gebäude komplett abgerissen wird, sämtliche Anschaffungs- und Herstellungskosten des neuen Objekts kommen dann in den Genuss von der Sonderabschreibung von 5% der Bemessungsgrundlage nach 7b.
Ja, besten Dank für die Einordnung. Das ist natürlich wieder sehr, sehr bürokratisch. Also ja, als hätte man keine anderen Probleme. Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, wenn was Neues gebaut wird. Da hätte man ein bisschen kulanter sein können. Aber gut, das nehmen wir gerne mit und hoffen natürlich, dass im Zuge von Neubauen und Abrissen etc. niemand angeschwärzt wird. Das ist auch eine ganz okaye Überleitung, würde ich jetzt sagen, zum Steuerknüppel. Und zwar geht es in unserem Steuerknüppel und anonyme Anzeigen. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mal in seinem Leben gehabt haben. Ich hoffe natürlich nicht, aber es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, beim Finanzamt anonym jemanden anzuzeigen, wenn man weiß, dass vielleicht mit der Steuerehrlichkeit nicht so genau genommen wird. Und hier gab es jetzt einen interessanten Fall vom BFH, Urteil vom 15.07.2025. Und zwar wollte der Angezeigte, also es gab eine anonyme Anzeige, die zu einer Kassennachschau geführt hatte, die aber nicht zu einem Mehrergebnis führte. Und der anonym Angezeigte oder der Angezeigte möchte gerne wissen, wer hat ihn denn angezeigt? Und das wollte er wirklich unbedingt wissen. Er hat erst das im Rahmen des Einspruchsverfahrens dann durchgezogen, hat dann ja eine Einspruchsentscheidung vom Finanzamt bekommen, die sich geweigert haben. Das Finanzgericht hat gesagt, nein, wir weigern uns. Und auch der BFH hat jetzt gesagt, nein, du kriegst diese Information nicht. Mit der Begründung, wenn nämlich das Geheimhaltungsinteresse des Anzeigenerstatters, und das dürfte in der Regel relativ hoch sein, größer ist oder höher zu gewichten ist als das Offenbarungsinteresse von dem Anzeigenbetroffenen. Das wird in der Regel angenommen, es sei denn, der Angezeigte, der hat dann, sag ich mal, unberechtigte strafrechtliche Folgen daraus zu ziehen, dann kann man darüber nachdenken, ob man vielleicht doch den Namen rausgibt, um dann entsprechend wieder Regressmöglichkeiten ja für den Angezeigten dann zu ermöglichen. Aber grundsätzlich darf man oder bekommt man diese Information vom Finanzamt nicht. In es diesem Sinne, ja, du wolltest was sagen, sorry.
Es ist sowieso immer der Nachbar.
Der Gärtner.
Der Gärtner, der Nachbar rechts oder links. Also es gibt da zumindest ein paar Leute, die da in Frage kommen. Und jetzt habe ich eine spannende Statistik bzw. eine spannende Schätzfrage mit. Und zwar gibt es ja in Baden-Württemberg das Steuerehrlichkeitsportal. Und da darf man oder man kann als Steuerbürger dann entsprechend, sage ich mal, Hinweise geben, die die Finanzämter dann auch verwerten. Und jetzt wäre die Frage, wie viele Prozente dieser Anzeigen, die in Baden-Württemberg eingegangen sind, waren denn wertlos? Was meint ihr denn?
82.
Markus?
70.
Alex?
34.
Es sind tatsächlich 99% dieser Anzeigen wertlos. Das heißt, 1% hat dann irgendwo zu einer Verfolgung geführt. Das ist jetzt die Frage, bringt das überhaupt was?
Der Nachbar, einfach nur Neid.
Das ist der Nachbar. Die übliche Neiddebatte, das ist schon Wahnsinn. Also von allen Anzeigen, 99% werden als wertlos abgestempelt. Da kommt nichts bei rum. Bei 1% kam dann tatsächlich was bei rum. Ist die Frage, ob diese ganze Auswertung oder die Zeit, die in die Auswertung gesteckt wird, dann gut investiert ist. Aber gut, Baden-Württemberg wird sich was dabei gedacht haben und die werden das hoffentlich auch irgendwann evaluieren, ob das denn auch weiterhin was bringt.
Kommt auf die Höhe der 1% dann natürlich an.
Das stimmt, ja.
Kommt auch auf die Qualität der Ermittlungen an.
Ja. Das stimmt auch wieder. Die haben ja auch relativ wenig Personal. Das heißt, ja, wie viel Zeit steckt man dann rein und wie schnell wird dann gesagt, das bringt nichts. Ja, spannend, werden wir auch auf jeden Fall weiter beobachten. Ist vielleicht auch mal eine Statistik des Monats für die nächsten Jahre, wenn wir dann mal neue Zahlen bekommen. Aber fand ich sehr spannend. Dann kommen wir auch zur Statistik des Monats. Unsere treuen Hörer und Hörerinnen werden sich wahrscheinlich gefragt haben, jetzt ist wieder Oktober und jährlich kommt die Statistik der Hundesteuer, weil der Welthundetag am 10.10. wieder war. Und die öffentlichen Kassen können sich wieder freuen. Es ist wieder ein Rekord erzielt worden und insgesamt wurden 2024 satte 430 Millionen Euro aus der Hundesteuer eingenommen. Wieder mal ein neuer Rekordwert. Das heißt, Hunde sind nach wie vor sehr beliebt und auch die öffentlichen Kassen freuen sich über die Hundesteuer. Ja, damit haben wir unser Tax-Update für den Monat November abgeschlossen. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern. Markus, schön, dass du nach Frankfurt gereist bist. Gerne wieder.
Sehr gerne, Philipp, ja.
Und auch Fabian, besten Dank, dass du angereist bist aus München. Dir wünsche ich eine gute Weiterfahrt nach Düsseldorf.
Danke, macht immer wieder Spaß.
Ja, mir auch. Und Alex, natürlich auch schön, dass du mit der kürzesten Anreise trotzdem da warst.
Ich habe den Weg gefunden, danke Philipp.
Wie immer, vorbildlich, genau. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben jetzt im Text-Update November. Wie gesagt, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, vielleicht jetzt zum Jahresanfang eine Stelle zu wechseln, wir suchen Steuerfachangestellte, Steuerberater in Frankfurt am Main. Auch ehemalige Finanzbeamte sind willkommen, bin ich ja auch einer. Von daher melden Sie sich da gerne und ja, allen anderen, wir freuen uns, wenn Sie dann im Text-Update Dezember wieder einschalten. Und bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Start auf den Weihnachtsmärkten. Und das war Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.